im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt in seinem Wort, du sollst nicht folgen der Menge zum Bösen. Wir wollen beten. Herr, du kennst die Magie der Masse, unseres Standes und der Gesellschaft, der wir gehorsam sind, statt dass wir dir gehorchen. Herr, du musst uns viel vergeben. Und so kommen wir vor dein Kreuz her und bekennen dir das, in unserem Leben so viele falsche Wege sind und so viel Eitelkeit und Lüge und Unreinigkeit. Herr, deck es zu mit deinem Blute und gib uns neues Herz. Du hast doch versprochen, ich mache alles neu. Herr, fange bei uns damit an und uns segne diesen Gottesdienst. Lass ihn nicht vorüberrauschen, sondern gib, dass Frucht für die Ewigkeit gesät wird. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Saatkorn auf mich fällt. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 13. Kapitel des Römerbriefs. Und weil wir solches wissen, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, sintemal unser Heil jetzt näher ist, denn da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Zwischendurch alle die grüßen, die im Übertragungssaal oben sind, der ist auch voll. Sie gehören zu uns, wir stellen die geistige Verbindung wieder mit ihnen her. Singen so kräftig mit, wie wir es hier unten tun. Thank you. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, schon im vorigen Jahre die Bekehrungssicht des Paulus zu besprechen. Wir stehen nun in Apostelgeschichte 9, Vers 11, wo doch der erhöhte Herr Jesus mit dem Ananias spricht. Es waren Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr Ananias. Und er sprach: Herr, hier bin ich. Und nun kommt unser Text für heute. Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe hin in die Straße, die da heißt, die Gerade, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann namens Saul von Tarsus, denn siehe, er betet. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was ist die Bibel doch für ein unglaublicher Reichtum? Das ist nur so ein Vers, der auf den ersten Anblick eigentlich ein bisschen nichts sagen ist. Gehe in die Kettwiger Straße oder in die Gerade Straße und frage dann nach einem Saulus. Und als ich so eine Woche lang mich in diesen Text versenkt habe, da habe ich entdeckt, dass gerade dieser Vers Antwort gibt auf drei Fragen, die einen Christen mächtig bewegen. So ein belangloser Vers beantwortet ganz große Fragen. Aber ehe ich darauf eingehe, muss ich eben denen, die schlechtes Gedächtnis haben, noch mal kurz den Zusammenhang unserer Geschichte herstellen. Ich war in dem Kapitel Apostel 9 wieder erzählt, wie der Gelehrte, fanatische Pharisäer, dieses junge Ratsmitglied in Jerusalem, eine Christenverfolgung inszeniert. Bei seinem Einfluss und seinem Eifer gelingt es, die Gemeinde, so heißt in der Bibel, zu verstören. Er hat sie alle auseinandergehauen. Und als er in Jerusalem fertig ist, da macht er sich auf den Weg nach der syrischen Hauptstadt Damaskus, um zu sehen, ob er dort noch so Jesus-Jünger, so verhasst aufstöbern kann. Und auf dem Wege begegnet ihm der auferstandene und erhöhte Herr Jesus. Er dachte, das ist alles dummes Zeug. Und nun ist der Herr da. Saul, das verfolgst du mich. Und das Ende ist, dass er als ein erschütterter und geblendeter Mann nach Damaskus hineingeführt wird. Da verlieren wir zuerst seine Spur. Aber der Herr, der ihn gerufen hat, der ihn zu dem großen Völkerapostel Paulus machen will, lässt ihn jetzt nicht los. Und was der Herr Jesus durch andere Leute tun kann, das tut er nicht selber. Und so beruft er einen schlichten Jünger namens Ananias. Der soll dem Saulus nun zurechthelfen, dass er durchbricht zum vollen Licht des Glaubens an den Sohn Gottes. Und unser Text also aus dem Gespräch, das der erhöhte Herr mit diesem Ananias führt, wo er ihn zu seinem Dienst beruft an dem Saulus. Der Herr sprach: Stehe auf, Ananias, und gehe in die Gasse, die da heißt, die Gerade, und frage in einem Hause eines Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, siehe, er betet. Da treffen wir wieder auf den Saulus. Ich sage, dieser kurze Vers gibt Antwort auf drei wichtige Fragen. Es sind allerdings, muss ich gleich sagen, nicht Fragen, die einen unerleuchteten Weltmenschen bewegen. Ich so einen unerleuchteten Weltmenschen sehe, sage ich: Mensch, du hast Probleme. So kleine möchte ich haben. Wenn man in die Nähe Gottes kommt, dann kommt man vor neue Probleme. Das ist ja klar. Sehen Sie, während des Krieges kam ein Schweizer Bekannter mal nach Deutschland. Da sagt er, wenn man über die Grenze kommt, in kriegsführendes Land, kriegt man plötzlich ganz neue Probleme. Das kennen wir nicht, nicht Luftschutzbunker und so. So kommt es genau, wenn sie in die Nähe Gottes kommen. Da gibt es auf einmal neue Fragen, neue Probleme, die den Weltmenschen, der zur Hölle wandert, gar nicht beschäftigen. Und von solchen Problemen ist hier die Rede. Und dann möchte ich die Predigt in den Text überschreiben. Drei Fragen bekommen Antwort. Drei Fragen, die innerlich gar nicht zusammengehören, bekommen in diesem Text Antwort. Die erste Frage, die in diesem Text beantwortet ist, ist folgende. Wie gehören eigentlich Rechtfertigung und Heiligung im Leben eines Christen zusammen? Ich gebe zu, das klingt jetzt schrecklich dogmatisch und wer also noch wenig Ahnung hat, der sagt, du liebe Zeit. Sie kapieren das gleich. Wie hängen Rechtfertigung und Heiligung des Lebens im Leben eines Christen zusammen? Das ist eine Frage, die einen, der erweckt ist, kolossal beschäftigt. Wie die, dass Jesus mich gerecht macht und die Heiligung meines Lebens, wie geht das zusammen? Also vor Jahren hatte ich mal eine Zeit lang die Seelsorge im Hüssenstift, in dem Krankenhaus. Oh, da erlebt man wunderliche Dinge. Und da komme ich in einen Saal und da waren ein paar Männer und taten die übliche Stumpfsinnsbeschäftigung der Männer. Sie spielten Skat. Es hat mich immer schon gegraust, wenn ich das sehe. Es scheint mir also, da müsste Fahne jetzt mal beistehen, Stumpfsinn. Na, sie spielten Skat, ich bat sie, sie möchten dieses Stumpfsinngespiel einen Augenblick unterbrechen. Ich hätte ihnen was Wichtiges zu sagen und die Männer waren auch lieb und nett und taten das dann. Und dann sagte ich ihnen, also ich verstehe ja, dass sie ihre Zeit hier totschlügen, dort sehen wir, was Schlimmes wäre, Zeit totzuschlagen. Ich wollte noch was anderes sagen. Sie sollten mal diese Zeit benutzen, um den zu suchen, der uns allein wirklich glücklich und selig und zu Gotteskindern machen kann, den Herrn Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn gesandt und es wäre doch einfach schrecklich, dass wir nur einfach daran vorbeileben, wenn Gott sowas getan hätte. Darauf unterbrach mich einer und sagte, Herr Pastor, ich weiß nicht, wozu das alles nötig ist. Sehen Sie, ich bin ein ordentlicher Mann. Ich habe noch niemand umgebracht. Ich habe noch nicht mit der Polizei zu tun gehabt. Mein Wahlspruch ist, ich tue Recht und scheue niemand. Mir kann keiner was nachsagen. Und wie diese westdeutschen Sprüche heißen. Wissen Sie, Sie merken es mir ja an. Wenn ich das höre, dann gehe ich auf Palme. Verzeihen Sie, geht mir der Hut hoch. Dann platzt aber Bierkragen. Der Ofen aus. Da können Sie sämtliche Ausdrücke können Sie räuchen. Bitte befallen Sie mich nie mit diesen dummen Sprüchen. Und so habe ich diesen Mann dann angeschrien. Sie sind im großen Irrtum, mein Lieber. Sie sind vor dem heiligen Gott ein ganz großer Sünder. Und wenn Sie nicht den Heiland finden, der Sünde errettet, sind Sie in Zeit und Ewigkeit verloren. Nur Jesus gibt Vergebung der Sünde. Darauf lächelt dieser Kunde verschmitzt, so richtig verschmitzt, und sagt, Jesus vergibt Sünde, große und kleine, jawohl, große und kleine. In der Bibel steht, ob eure Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Da springt er auf und sagt, hurra, das ist eine Religion, die gefällt mir. Die werde ich mir zulegen. Jesus vergibt Sünde. Mensch, da kannst du drauf lossündigen. Und da sagst du einfach hinterher, Jesus vergibt mir das und alles ist wieder gut. Das ist eine patente Religion. In aller Religion musst du Mühe geben, gut zu sein. Hier sagst du einfach, Herr Jesus vergibt mir, kannst drauf lossündigen. Das ist in Ordnung. Die Religion werde ich mir zulegen. So sagt er. Meine Freunde, haben Sie bis hierher mitgedacht, das Gespräch? Nun frage ich Sie, wie ist denn nun? Hat der Mann nicht recht? Hat der Mann nicht recht? Wenn Jesus mich rechtfertigt, dann brauche ich keine Heiligung des Lebens. Dann heißt es, vergib mir. Ich habe den Eindruck, dass viele von den Christen, auch die hier sitzen, ihm im Grunde heimlich Recht geben. Ich sehe immer zweierlei Christen. die dem Mann recht geben. Die einen, die sagen, ja, ich bin ein Sünder, aber Jesus macht ja Sünder selig. Ich kann an meinem Herzen doch nicht viel ändern. Aber ich verlasse mich auf diesen Heiland, der Sünder errettet. Und dann bleibt alles beim Alten. Dann bleiben sie in alten Krächen, in aller Unkeuschheit, in ihren alten Streitigkeiten, in alten Lügen drin und verlassen sich darauf, dass Jesus Sünder errettet. Gibt man dem Mann recht, nicht? Und die anderen, die sagen, das kann doch so nicht sein. So kann das nicht sein. Etwas müssen wir auch tun. Und dann fangen sie an, sich zu quälen, um Früchte der Gerechtigkeit hervorzubringen, die wir doch gar nicht hervorbringen können. Und dann wollen sie fröhlich sein und es wird nur ein Krampf. Und dann wollen sie Liebe beweisen und es wird auch nur ein Krampf. Sie wollen Früchte hervorbringen der Gerechtigkeit, die wir gar nicht rauskriegen. Und das ganze Leben wird ein Kampf um Gesetzlichkeit. Und da geben sie dem Mann auch recht. Wie ist denn nun eigentlich? Haben Sie die Frage begriffen? Wie hängen die Rechtfertigung durch das Kreuz Jesu und die Heiligung meines Lebens zusammen? Und sehen Sie, darauf gibt der Vers Antwort. Bitte sehen Sie mal den Ananias an. Diesen Mann, mit dem der Herr Jesus hier spricht. Von ihm heißt es, er war ein Jünger. Er war vor Jesu Kreuz gestellt worden. Er hat es von Herzen geglaubt. Dieser gekommen. Kreuzigte hat mir ein völliges Heil erworben. Er hat mich mit Gott versöhnt. Er macht mich gerecht. Er vergibt alle Sünde. Mir fehlt nichts mehr. Ich bin völliges Kind Gottes durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und hat er recht. Aber, bitte fangen Sie an. In dem Augenblick, wo er im Glauben diesen gekreuzigten Herrn hat, wird er von diesem Herrn, der auferstanden ist, beschlagnahmt. Und dieser Herr sagt, steh auf und geh hin und kümmere dich um den Saulus, deinen Feind, der dich umbringen will. Und der Ananias gehorcht und, verstehen Sie, er hat jetzt keinen Augenblick gedacht, da erwerbe ich mir einen Verdienst, einen Blumenputz vom lieben Gott. Er brauchte keine Verdienste erwerben. Das Verdienst Jesu genügt völlig, Frieden mit Gott zu schenken. Verstehen Sie? Glauben an Jesus, das ist nicht ein leerer Kopfglaube, sondern Glauben, dass er mich versöhnt, heißt, von ihm beschlagnahmt werden. Und dann sagt er uns, steh auf. Es sind viele hier, die glauben, dass der Herr Jesus sie erretten kann. Aber bitte, dann hören Sie auch, dass er Ihnen jetzt sagt, steh auf. Steh auf von deinen schmutzigen Sünden. Wollen Sie weitermachen? Steh auf aus deinen Streitigkeiten und mach endlich Frieden. Steh auf aus deinen Lügereien. Steh auf aus deinem Unglauben, aus deinem Halbheiten und Ängstlichkeit, mit der du dein Heiland blamierst. Oh, wir haben alle aufzustehen. Ne? Steh auf. Rechtfertigung und Heiligung hängen so zusammen, dass wenn ich glaube an den Sohn Gottes, dieser Sohn nach mir greift und mich beschlagnahmt und mein Leben in seine Hand nimmt. Ich kann nicht einen Heiland haben, der mich gerettet, wenn ich mir nicht gefallen lasse, dieser Heiland mein Leben in die Hand nimmt und sagt, steh auf. Nun liegt nicht mehr auf den alten Sünden und alten Halbheiten rum, sondern steh auf, Mensch. Wenn ein Mensch zum Glauben an Herr Jesus kommt, dann wird was anders. Und ich kann mir denken, dass wir alle uns gelegentlich so hinlegen. Bitte, ich möchte am liebsten eine Minute Pause machen und jedem sagen, überlegen Sie mal, wo Sie jetzt aufstehen müssen. An welcher Stelle Ihres Lebens. Und nun ein zweites. Ich sage, unser kurzer Text beantwortet drei Fragen, die einen Christen sehr beschäftigen. Sie hängen gar nicht innerlich zusammen, das ist die Schwierigkeit. Jede Frage eine eigene Predigt. Legen wir die erste also ab. Sie beschäftigt Sie morgen noch. Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Die zweite Frage, die einen Christen beschäftigt, ist die, wie kann mein Glaube mein Alltag bestimmen?
Wie kann es zugeben, dass mein Alltag ein christlicher Alltag wird?
Ich will Ihnen das erklären. Also, zweiter Punkt. Alles wieder da? Sehen Sie, wenn man heute eine Zeitung in die Hand nimmt, dann könnte man denken, das Christentum hat in Westdeutschland einen tollen Einfluss. Da sehen Sie auf der ersten Seite einen Bischof, auf der zweiten eine Kirche, Pfarrereinführung, auf der dritten Seite Grundsteinlegung der Kirche, auf der vierten, es kommen noch mehr Glocken nach Essen, auf der fünften Kundgebung der Synode. Junge, es geht ja keinem ohne irgendwelche kirchlichen Nachrichten, nicht? Manchmal denke ich, ich habe das Kirchenblättchen erwischt, da war es aber die Wachs, nicht? So. Da kann man ja welchen Eindruck kriegen, Christentum hat einen tollen Eindruck, in Westdeutschland. Aber seien Sie mal ehrlich, wenn man in Schulen geht, in Fabriken, in Büros, der Straße, dann hört man gar nichts davon. Und dann wird einmal deutlich, dass die Christen in Westdeutschland gar keine geistliche Kraft ausstrahlen. Geistliche Kraft ausstrahlen. Nicht doch so, dass sein, dass die Christen den Menschen um sich her Lust machen, dem Heiland zu gehören. Nicht. Der Apostel Paulus hatte mal das Wort gesagt, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Modern übersetzt wird das so heißen. Das Reich Gottes steht nicht in klerikalem Einfluss, sondern in Kraft des Geistes. An klerikalen Einflüssen fehlt es überhaupt nicht. Aber das Reich Gottes hat damit nichts zu tun. Das Reich Gottes steht in der Kraft und Beweisung des Heiligen Geistes bei Christenmenschen. Und das fühlt man ja, dass da fehlt, nicht? An der geistlichen Potenz. Und so kann man in vielen Kirchenblättchen und in Predigten immer wieder hören, es geht doch nicht, dass wir morgens von zehn Christen sind, sie sind jetzt doll christlich alle hier, ne? Aber montags in der Penne und so, am Arbeitsplatz, auch noch Christen. Das stimmt doch was nicht. Und da ist die Frage da, wie wird mein Alltag christlich? Darauf gibt dieser schlichte Vers Antwort. Und die Antwort lautet ganz einfach so, rechne mal ganz schlicht damit, dass Jesus, der Auferstandene heute, der Mann vor 2000 Jahren in die Straßen gelegt, dass dieser Jesus wirklich gegenwärtig ist, in Büro und im Büt und in der Penne und seien Sie im Bergwerk und in der Schule und in der Sie verstehen, in meinem Haus, ihr lieben Hausfrauen, dass Jesus da ist.
Die Dränge der Straßenbahn,
da fällt einem Christen ein Moment, Jesus ist dazwischen. Auf einmal kann er nicht mehr so machen, ja?
Das ist
Antwort unseres Textes. Ich möchte Ihnen das zeigen.
Da spricht der Herr
Jesus so merkwürdig mit diesem Anania. Geh,
steh auf, geh
in die Gasse, in die Straße, in die Gasse.
Da heißt
die gerade, lange Straße, dann können also
und da ist ein Haus eines Mannes, der ist Judas, ominöser Name, ist aber nicht verwandt mit dem anderen Judas, nicht? Ich kann mir vorstellen, wie der Judas dauernd gefragt wird, wie sind Sie verwandt? Ich werde auch dauernd so gefragt, wie sind Sie verwandt? Sehen Sie,
Stadtplan von Damaskus vor sich hätte, hier die, oder den im Kopf hätte, dass die Straße, die gerade Nummer 72, Haus des Judas, der Jesus Stadtplan von Damaskus vor sich, ist denn der auferstandene Herr Jesus so orientiert über Damaskus, ist er so drin? Und da antworten wir, jawohl. Er ist so orientiert über Damaskus und so drin, dass er einen Stadtplan von Damaskus im Kopf hat. Und nicht nur von Damaskus im Jahre 34 nach Christi Geburt, sondern auch den Stadtplan von Essen im Jahre 61 nach Christi, 1961 nach Christi Geburt. Jesus ist so drin, darf ich so ausdrücken, so dabei, dass er gleichsam die Straßen und Plätze und Häuser von Damaskus im Kopf hat. Das heißt, wir haben einen Herrn, der wirklich ernst macht mit dem Wort, ich bin bei euch alle Tage. Haben Sie einmal ernst genommen? Er ist nicht in der Kirche eingeschlossen. Gott sei Dank, wir haben noch nicht mal eine, nicht? Solange ich Pfarrer bin, werden wir auch keine mehr kriegen, dann brauchen sie auch nicht. Ich bin bei euch alle Tage. Dass ich wirklich mitrechnen darf, der Straße, im Haushalt, im Büro, im Büte, der Penne, ist er dabei. Gott sei Dank habe ich nicht einen nebulosen Herrgott irgendwo im Himmel ferne, wo die Englein sind, sondern ein Heiland, der in meinem Alltag dabei ist. Wenn ich mir das klar mache, muss ich mich über viele schämen. Hätte ich mir das klar gemacht, hätte ich anders gesprochen, anders gedacht, anders gehandelt. Aber ich darf ja seine Vergebung bitten. Aber was für ein Trost ist das? In allen kleinen Schwierigkeiten. Jesus ist da. Ich kann nur eben zwischendurch im Alltag ein Seufzerchen tun zu ihm hin. Nee. Seine Hand packen. Sehen Sie, so wird unser Alltag ein christlicher Alltag. Dass wir uns klar machen, Jesus ist dabei, orientiert und drin. Er ist bei uns alle Tage. Ich möchte, wir würden Leute, die ernsthaft mit Jesus leben. Auf dem ostfriedhofischen Grab, da steht drauf, Schwester Auguste Fuhrmann, lauter Pfarrergräber und mittendrin diese eine Diakonisse, Schwester Auguste Fuhrmann. Von der sagte der Dichter Fritz Wolke, den sie gepflegt und zum Glauben geführt hat, als sie in die Stube kam zum ersten Mal, da kam Jesus mit rein. Das war der Eindruck von Menschen, die mit dieser Frau zu tun hatten. Die lebt so mit Jesus, dass durch ihn gewissermaßen seine Gegenwart uns berührt wie ein elektrischer Schlag. Und nun noch eine letzte Frage. Ich sage, dieser Text beantwortet, diese eine Vers beantwortet drei bedrängende Fragen, die einen Christen bewegen. Ich möchte gern, dass Sie für sich zu Hause noch mal so ein bisschen durchdächten. Wie hängen Rechtfertigung und Heiligung zusammen? Sie hängen zusammen. Wie kann der Glaube unseren Alltag bestimmen? Dass ich wirklich mit Jesus rechne? Und nun noch die dritte Frage. Wie kann ein erweckter Mensch wirklich zum Glauben durchbrechen? Die Fragen hängen innerlich nicht zusammen. Wie kann ein erweckter Mensch zum vollen Licht des Glaubens durchbrechen? Also Sie sehen, Sie wissen, dass ich vor ein paar Monaten in Erfurt war, in der DDR, zu einer Evangelisation. Und da schrieb mir kurz nachher, sie ist ein bisschen schwül hier, aber lassen Sie sich nicht anfechten. Da schrieb mir kurz nachher, lassen Sie sich anstecken davon, ich komme vor. Kurz nachher ein Pfarrer von Erfurt, so ganz entzückenden Brief, da schrieb er, Pastor Busch, ich habe was Großartiges erlebt. Da kommen zwei junge Burschen zu mir und erzählen, wir sind aus Neugier in diese Evangelisation vom Pastor Busch gekommen. Und sind auch gewissermaßen ungeschoren rausgekommen. Aber von dem Augenblick ab war eine Unruhe in uns. Wenn der recht hat. Und nach Wochen haben sie gemerkt, diese Unruhe ist von Gott. Das Evangelium ist volle Wahrheit. Und da kamen sie zu dem Pfarrer, und haben gesagt, was sollen wir denn tun? Wir sind gottlose Atheisten. Was sollen wir tun? Das ist Wahrheit. Gott lässt uns nicht mehr los. Sie waren erweckt. Wie ich den Brief kam, da habe ich mich gefreut. Und habe gedacht, was ist das schön? Was Schönes kann ich mir als Pfarrer überhaupt nicht denken, wenn ein Mensch erweckt wird. So nennt das die Bibel. Aufgeweckt aus dem Schlaf der Sünde oder der Selbstgerechtigkeit oder des Todes. Sitzen Menschen hier, die sagen, also Christentum muss sein, Pastor muss auch sein. Aber mich betrifft das nicht direkt und verloren und Angst habe ich noch nie gehabt vor Gott. Und wenn so ein Mensch einmal aufwacht und merkt, ich bin ein Schritt von der Hölle weg und Gottes Zorn ist über mir. Was soll ich tun, dass ich selig werde? Ich sage, ich wünsche mir nichts mehr als Pfarrer, als dass Menschen aus dem Schlaf des Todes und der Selbstgerechtigkeit und ihrer Sünde aufgeweckt werden. Und es laufen in Essen Haufen erweckte Leute rum. Aber es geht mit ihnen nicht weiter. Sie sind aufgewacht, aber sie gleichen Leuten, die durch einen Wecker gerasselt morgens um 7 geweckt werden und im Bett liegen und sagen, was nun? Nicht so. Was nun? Ich habe so schrecklich viele Menschen kennengelernt, die für einige Zeit so erweckt waren, etwa durch Billy Graham, so einen Anstoß kriegten und dann schliefen sie schließlich wieder ein. Und die Antwort, wie ein erweckter Mensch, es sitzen so Erweckte hier, die nur aufgewacht sind, die wissen, es müsste anders werden, aber noch nicht weiter sind. Die Antwort, wie die zum vollen Glauben durchkommen, bekommen wir hier. Werfen wir noch einen Blick auf den Saulus. Er war überzeugt, pompös. Ich bin ein Funskerl. Und dann begegnet ihm Jesus und wirft ihn zu Boden. Und da weiß er mein ganzes Leben, auf das ich so stolz war, ist vor Gott ein Gräuel. Gott wirft mich weg. Ein Mörder bin ich. Ein Liebloser. Mein ganzes Leben ist nichts mehr. Da ist er erweckt. Verstehen Sie? Ist er aufgewacht. Er steht vor Gott in seiner ganzen Blöße. Wie soll's weitergehen? Das können Sie vom Saulus lernen. Der Saulus hat nun nicht diese Unruhe weggeschoben, wie die meisten von uns tun und sagen, naja, ich bin jetzt urlaubsreif, es ist allmählich so, ich bin nervös, ich muss mal wieder zur Ruhe kommen, ne? So nicht, sondern Jesus sagt selber vom Saulus, siehe, er betet. Dieser erweckte Mann stellt sich dem lebendigen Herrn. Im Licht und in der Wahrheit und sagt, Herr, du hast recht. Ich bin böse, ich bin ein Mörder, ich bin lieblos. Ich hasse, wo ich lieben sollte. Ich hasse sogar dich, Herr. Oh, erbarm dich über mich. Ah, ich möchte das Gebet des Saulus hören. Die Leute, die hier erweckt sind und wissen, sie sollten jetzt Schritte tun, dass sie selig werden. Ich bitte euch, lasst von euch heißen, siehe, er betet. Macht es mit Jesus selber aus. Stellt euch ihm. Ringt mit ihm, bis ihr gewiss seid, jetzt bin ich angenommen. Ruht nicht, bis ihr durchgebrochen seid und singen könnt. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Macht es mit Jesus selber aus. Siehe, er betet. Ein Mensch, der erweckt ist, der rennt in die Stille. Er muss jetzt reden mit seinem Heiland. Der wirft seinen Radiokasten zum alten Eisen, weil er endlich Stille braucht, um mit dem Herrn zu reden. Und da ist noch ein anderes. Und derweilen holt Jesus schon den Ananias bei, der ihm helfen soll. Und Saulus lässt sich helfen. Lasst euch helfen von Brüdern, die einen Schritt weiter sind. Gemeinde Jesu ist, dass solche, die zum Glauben gekommen sind, denen helfen können, die erweckt werden. Und Gott schenke in dieser Gemeinde auch so Ananiase, die anderen helfen können. Was passiert, wenn neben Ihnen jetzt einer sitzt und sagt, pass, hören Sie mal, ich bin in dem Gottesdienst sehr erschüttert, was soll ich tun, dass ich selig werde? Können Sie ihm antworten? Gott erwecke unter uns Ananiase, die helfen können, und Saulusse, die sich helfen lassen wollen. Und nun wollen wir beten. O Herr Jesus, du hast in dieser Urchristenheit so ein gewaltiges Leben geschenkt durch dein persönliches Eingreifen. Schenke solches Geistesleben auch unter uns. O Herr, lass jetzt jeden für sich beten, schenke es mir. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 193 den zweiten Vers singen. Steht an Rang 27, den vierten Vers. Sieh dein Volk in Gnaden an und lass ihn stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.